Das Meer ist ständig in Bewegung. Es schläft oder erwacht vielleicht nicht, aber es bewegt sich, ist aktiv und so etwas wie ruhend. Mit den kraftvollsten und majestätischsten Bewegungen, die die Erde überhaupt vorweisen kann. Patrick Svensson, die Chronistin der Meere.
Challenger Deep in the Pacific's Mariana Trench. More than 11 kilometers beneath the sea. No air, no light. Two men would set out to explore the ocean's most hostile extremity. 28-year-old U.S. Naval Lieutenant Don Walsh and 37-year-old Swiss engineer Jacques Picard.
Am 23. Januar 1960 ist der Schweizer Jacques Picard, damals 37, in ein U-Boot gestiegen. Mit seinem Co-Pilot Dan Walsh, einem amerikanischen Navy-Offizier, hat er sich auf eine Reise begeben, aber nicht Teufel. Sie haben lange geübt und jetzt ist es endlich losgegangen. Ihr Ziel? Der Grund des Marianengraben, die tiefste Stelle im Meer. Vor ihnen war noch kein Mensch dort unten.
Hello, yes, this is Atreus. This is Atreus, I heard you very well.
Go ahead, Atreus, door.
After months of work, the day had come. January 23rd, 1960.
We have bioluminescence at 32.
Atreus, say again, over.
Schon nach wenigen Minuten war es vor dem kleinen Plexiglasfenster vom U-Boot komplett dunkel gewesen. Um die Batterie zu schonen, haben sie die Scheinwerfer ausgestellt. Es war richtig eng in diesem kleinen Gefährt. Der grosse Picard musste sich bücken, um überhaupt Platz zu finden.
I wondered what it was like for these guys to make this descent. Just outside the wall of this crew cabin, there's no oxygen to breathe. It's forever dark and the temperatures are near freezing. It's tense.
Nach etwas mehr als 4 Stunden haben sie einen lauten Knall gehört und haben sich gefragt, ein Seeungeheuer? Das U-Boot ist weitergesunken und hat nach 4 Stunden und 47 Minuten den Boden erreicht. Der Boden auf fast 11'000 Meter unter Meer. Als Picard und Walsh Scheinwerfer eingestellt haben, haben sie alles Mögliche erwartet, aber wahrscheinlich nie mit dem gerechnet, was sie dann gesehen haben. Vor ihrem Fenster ist ein etwa 30 cm langer Plattfisch vorbeigeschwommen. Dort unten, an diesem stockdunklen, eiskalten, wirklich unwirtlichen Ort, gibt es Leben. Als Jacques Picard also zurück an die Oberfläche ist, kam, hat er etwas ganz Wichtiges verstanden.
Les problèmes d'environnement qu'on prenne, si vous voulez, en fait, tous les problèmes de l'avenir de l'humanité, y compris les problèmes de production, les problèmes de développement, les études concernant notre société de consommation et notre société d'abondance. Et de ce côté-là, je suis persuadé que, malheureusement, en un certain sens, nous faisons totalement fausse route. Et si on ne s'en rend pas compte suffisamment tôt, on arrivera à la catastrophe.
Die Wunder vom Meer, die gilt zum jeden Preis zu schützen.
Heute bei «Apropos» das erschöpfte Meer. Das Meer hat die Menschheit schon immer begleitet. Fasziniert, ohne das Meer wäre die Erde nicht bewohnbar. Und das Meer hat bisher auch einiges an CO2 und Wärme geschluckt und so die Erwärmung vom Klima bremst. Jetzt wird das Meer wärmer, sehr viel wärmer und das wird Folgen haben, die wir auch sehr direkt spüren. Was bedeutet das und was kann man dagegen machen? Mit diesen Fragen haben sich Christoph Gertsch und Michael Krogerus in einer grossen Recherche für das Magazin vom Tagesanzeiger auseinandergesetzt. In einer Doppelfolge vom Podcast «Apropos» nehmen sie uns mit auf die Reise. Sie führt 11'000 Meter in die Tiefe, in die absolute Dunkelheit. Sie führt an Traumstrände in Kalifornien. In Naturparks unter Wasser. Und in ein Berner Büro, wo ein Mann mit Blick auf die Alpen den Ozean verstehen will.
Ja, ich bin auch schon gefragt worden, wieso mache ich überhaupt die Forschung, wenn ich immer schlechte Messages überbringe, dass es immer schlechter wird. Und wir haben noch so viele Sachen, die wir nicht wissen, vor allem im Ozean. Und das ist extrem interessant.
Das ist die zweite von zwei Folgen «Hoffnung». Die erste Folge die findet ihr im Feed von «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Christoph, hallo Mika.
Hallo Mirja.
Hallo Mirja.
Christoph Mika, 1960 hat Jacques Piccard entdeckt, dass es Leben gibt auf 11'000 Meter unter Meer. Unterdessen versteht man alles das, was unter der Meeresfläche abläuft, sehr viel besser, oder?
Ja, schon, klar. Aber zugleich auch überhaupt nicht. Denn das meiste ist weiterhin ein Rätsel. Die bekannte Meeresbiologin Rachel Carson hat ja einmal den sehr schönen Satz gesagt: Ich bezweifle, dass die Rätsel des Meeres jemals gelöst werden. Und ich hege sogar die Hoffnung, dass sie es nicht werden. Zum Beispiel weiß man bis heute nicht, wie das Meer eigentlich entstanden ist. Also warum es überhaupt Wasser auf der Erde gibt. Und noch immer werden im Meer neue Lebensarten entdeckt. Und dass mehr Menschen im All waren als eben unten im Marianengraben, zeigt doch irgendwie auch, es wird doch recht lange so bleiben, dass wir vieles nicht verstehen.
Was es heute aber gibt, das sind ja viel mehr Daten. Dort sind wir in der ersten Folge auch stehen geblieben.
Genau, wir haben davon gesprochen, wie die Argo-Roboterbojen in den letzten Jahren quasi ein neues Zeitalter der Ozeanographie eingeläutet haben. Und diese Messungen von den Bojen zeigen ein ganz eindeutiges Bild. Das Meer wird immer wärmer. Und klar ist auch, egal was wir tun, es wird noch Jahrhunderte so weitergehen. Das Meer wird auch nicht mehr so viel CO2 absorbieren können, wie es heute tut. Und die Folgen davon werden katastrophal sein. Artensterben, Extremwetter, Hitzeschübe.
Uff.
Ja, aber wir haben auch gesagt, das ist noch nicht das Ende unserer Geschichte. Es gibt nämlich auch eine gute Nachricht. Wir können dem Ozean helfen. Und es gibt Menschen, die das schon ziemlich erfolgreich tun. Wir wollten auch darüber sprechen, denn wenn es um Klimawandel geht, fallen wir ja oft in so eine Art Unmacht, in ein Gefühl, dass alles irgendwie zu Ende geht und wir gar nichts mehr tun können. Wir hatten aber während der Recherche immer wieder das Gegenteil erlebt. Eine wahnsinnige Begeisterung für den Lebensraum Ozean. Und dass in dieser Begeisterung auch eine Kraft steckt, Dinge zu verändern. Und eine Begegnung hat uns das richtig klar gezeigt.
And just like that, I was the thing I'd always wanted to be, which was the seagoing marine biologist. And I was just blown away by what I saw. You know, we were out
there. Wer hören wir da?
Das ist Edith, oder kurz eigentlich Edie Wither. Das ist eine 73-jährige Amerikanerin und mir übertreibt, glaube ich, wirklich, wenn man sagt, eine Legende der Ozeanforschung. Ihr Fachgebiet hat ziemlich viel mit dem zu tun, was der Jacques Piccard entdeckt hat. Das Leben in der Tiefsee. Wir haben mit ihr über Zoom geredet, aber trotz dieser technischen, sehr weiten Distanz haben wir, glaube ich, am Schluss das Gefühl, dass wir also noch selten jemanden erlebt, der so ansteckend begeistert über seine Arbeit redet.
Was fasziniert denn Edie Wither an der Tiefsee?
The year I was 11, I got to explore a coral reef in Fiji, and I was already pretty much in love with biology, and that's when I decided I wanted to be a marine biologist.
Also sie hat uns erzählt, dass sie schon als Kind beim Schnorcheln auf Fiji hat gewusst, dass sie Meeresbiologin werden wollte. Und dann ist als Jugendliche ihr aber etwas passiert. Sie hat nach einem medizinischen Eingriff vorübergehend ihr Augenlicht verloren. Und das Erlebnis hat sie ziemlich geprägt.
And that got me, I think, more interested in light and vision. Kind of primed me for my later career. So I've always been fascinated by light and vision.
Die Faszination für Licht und die Faszination für das Meer zusammen haben sie dann zu Lebewesen geführt, die selber leuchten. Also die eigentlich die Fähigkeit haben, in kompletter Dunkelheit selber Licht zu erzeugen. Das nennt sich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Biolumineszenz. Und das ist eine Fähigkeit, wie wir jetzt schon gelernt haben, die natürlich wahrscheinlich besonders praktisch ist in der Tiefsee, wo halt komplette Dunkelheit herrscht.
And the fact that it could make light was interesting, but not my initial focus. But I got more and more interested in all these animals that make light.
Und sie hat sich dann verliebt in die merkwürdigen, bizarren Kreaturen, wo man noch immer gar nicht so viel über sie weiss. Es gibt auch keine andere Person, die sich so viel Gedanken macht über eine Tiefseeaal, wie sie uns erzählt hat, die am Ende von seinem Körper leuchtet, statt über dem Kopf.
Many strange creatures that I'd love to know more about how they're using bioluminescence. Why does a gulper eel have a bioluminescent light organ on its very long tail at the end of its tail? I can't get my head around what it's doing with that. Is it doing yoga and dangling it in front of its mouth as a lure? I mean, and then it's got this long luminescent racing stripe, and they're so amazing. Any one of these would be just a lifetime study.
Edie Wither hat uns erzählt, wie sie ihre erste Tiefsee-Expedition unternommen hat.
I was utterly mesmerized
Das war in den 70er Jahren vor der Küste von Kalifornien. Sie hat uns von dieser kompletten Dunkelheit erzählt, die einem umgibt, sobald man etwa 200 Meter unter der Meeresoberfläche ist. Und dann plötzlich...
I thought I'd see luminescence, but I just was completely unprepared for how much I saw. It was just utterly spectacular. And later I got interviewed for a newspaper article and they asked me what it was like down there and I blurted out, it's like the 4th of July. Which, of course, was the most inane thing I said, and that was the headline, and I took a lot of ribbing from my colleagues. But
wie Feuerwerk aus leuchtenden Tieren, also wirklich am amerikanischen Nationalviertag.
Over the years, I've actually taken quite a few people on their first submersible dives and shown them the light show, and that's almost always what they say. So it's pretty amazing, and so I just felt like, whoa, this has got to be so important to life in the ocean. Why aren't more people studying it? And I've been studying it ever since.
Edie Widder hat euch erzählt von ihrer Begeisterung für Tiefsee. In eurem Gespräch habt ihr aber auch eine andere Seite von ihr erlebt, nämlich eine besorgte oder eher fast schon verärgerte Seite.
Ja, Edie Widder war richtig wütend, weil wir Menschen diesen Lebensraum, den wir eigentlich gar nicht richtig verstehen, so hemmungslos ausbeuten.
So we've been exploiting the ocean without exploring it by dragging nets through the ocean, you know, big enough to hold a jumbo jet, pulling all the life out of the ocean without ever having gone down there and seen what that life is like in its natural state. And scraping the bottom of the ocean to bring up a few bottom living fish and shrimp, wiping out a Garden of Eden that could sustain life, has sustained life for millions of years, destroying it completely, and it won't, you know, be able to sustain life again for potentially centuries. It makes no sense, and a lot of this is going on out of sight and out of mind.
Sie spricht hier von einem Garten Eden und meint damit nicht nur die Schönheit der Tiefseetiere, sondern auch ganz wortwörtlich ein Paradies, das am Anfang der Schöpfung stand. Die Tatsache, dass im Ozean der Ursprung allen Lebens liegt und auch in Zukunft liegen wird.
Was würde sie sich denn wünschen?
Also Edie Widder ist überzeugt, wir sollten viel mehr in die Erforschung der Tiefsee investieren als in die Erforschung des Weltalls.
It's so much ingrained in us that these idiot billionaires are spending insane amounts of money to go into space for no apparent reason. I mean, really, it makes no sense at all to go explore some dead rock when we don't even understand the very beginnings of life on our own planet. We don't have a user's manual for our planet, let alone a repair manual. And we can't get that unless we go and explore. And we are by nature explorers. I actually think one of our problems in dealing with climate change is it's always doom and gloom. And I think instead of beating that deathly drum, we need to be playing to our strengths, and we have enormous strength as explorers.
Anstatt von der Apokalypse und dem Ende aller Geschichten, spricht sie halt eigentlich lieber von den Stärken des Meeres und von unserer Fähigkeit, seine Rätsel zu entschlüsseln. Und am Ende des Gespräches, ja, da klingt auch sie ganz schön optimistisch.
The oceans have saved us from ourselves over and over again through history, and I have this wild hope that maybe they can still do it even now.
Oh, you do?
Yeah. I mean, it's a vat. We're talking about a volume of 300 million cubic miles. I mean, it's a staggering volume. It is horrifying to me that we've been able to actually change its temperature and its chemistry as much as we have. But evolution is astonishing in its adaptability, and life on the planet will go on. Whether it goes on with us or not is still an open question, but humans are remarkably adaptable. It's not going to be the world we live in now. It'll be something very different. But I have hope that we will figure out a way to live on this amazing planet in a way that is less destructive.
Die Haltung von Edie Widder, sich auf die Lösung zu fokussieren und auf die Hoffnung, das ist euch ja nicht das einzige Mal begegnet in dieser Recherche, oder?
Nein, im Gegenteil. Eigentlich, sie hat uns durch die ganze Recherche begleitet und uns ist immer wieder aufgefallen, dass all die Ozeanforschenden, die wir getroffen haben, eigentlich sich durchs Band weg ziemlich krisenresistent geben. Manchmal haben wir aber dann schon auch Frustration rausgehört, eigentlich vor allem, wenn es darum geht, dass wir eigentlich fast alles wissen oder sehr viel wissen, was man müsste wissen über Klimaerwärmung und über das Artensterben, dass aber mit Forschung allein natürlich noch gar nichts passiert ist. Und in Kalifornien am Scripps Institute, wenn wir dort aber am Abend sind, mit diesen Forscherinnen und Forschern noch zusammengehockt und vielleicht ein Glas Wein oder zwei getrunken haben, dann ist in diesem Zusammenhang eben immer wieder ein Name gefallen. Enric Sala. Dem seine Geschichte steht echt genau für den Gedanken, dass man eben etwas kann bewirken.
So, when you are an academic, you are supposed to write scientific papers, right? You have to write lots of scientific papers because that's how people are reviewed and promoted. And my research was on the impacts of humans in the ocean, the impacts of fishing, the impacts of global warming.
Yeah. Wer ist der Enric Sala? Wie habt ihr ihn getroffen?
Also getroffen haben wir ihn nicht, aber wir haben ihn mehrfach per Zoom gesprochen. Enric Sala arbeitet in Washington und er war selber lange Zeit in der Forschung tätig, am Scripps Institute eben. Er war ein sehr erfolgreicher Forscher, davon hat er uns erzählt.
And I was publishing my papers, trying to publish as much as possible. And one day I was writing a study on the overfishing in the Gulf of California in Mexico. And I realized, wow, I am saying the same thing that I said 5 years ago.
Und das war jetzt genau der Moment, wo er begriff, hey, ich drehe mich im Kreis. Ich schreibe schon seit Jahren die gleichen Dinge, aber es passiert nichts.
So I felt like the doctor who's telling you how you're going to die, but is not offering a cure. Right? So that day I decided, I don't want to spend 20 more years as a professor, look back and see, oh, I have published 100 more papers, right? But all I have done is continue describing how we are killing ocean life all around the world. So that day I decided to quit academia. I wanted to work on a cure. So this is why that was the moment when I decided to quit academia.
Der Enric Sala beschließt, Forschung aufzugeben. Und dann?
Ja, dann begann er sich zu überlegen, was müsste man denn tun, um den Ozean zu retten? Und es gibt zwei Dinge, die man tun kann. Natürlich das erste und offensichtlichste.
What we need to do is to mitigate, is to slow down the warming. Well, there are only two things that we can do to slow down the warming of the planet and eventually stop it at some point. Is one is stop throwing greenhouse gases in the atmosphere.
Die CO2-Emissionen drosseln. Aber es gibt noch etwas anderes, was dem Meer helfen könnte.
But also, we need more nature. We need more trees, more meadows, more seagrass beds, more kelp forests, more wetlands, more peat bogs. So these natural ecosystems can absorb part of this excess CO2.
Der Enric Sala sagt also, mehr Natur zulassen. Wie kommt er auf genau diesen Gedanken?
Ich glaube, das hat sehr stark mit seiner eigenen Geschichte zu tun, mit seiner Leidenschaft fürs Meer oder wie er die Leidenschaft entdeckt hat, also lang bevor er eigentlich in die Forschung ist eingestiegen.
Captain Cousteau is waiting for his ship Calypso, now entering Monaco Harbor.
Als Kind ist er nämlich aufgewachsen mit den Naturdokumentationen von Jacques Cousteau, einem bekannten französischen Meeresforscher. Das Rote Beret war sein Markenzeichen.
The Calypso crew and I will be undertaking a series of voyages of exploration and discovery in all the seas of the world.
The undersea world of Jacques Cousteau. And I was completely fascinated. I was glued to the television every Sunday. And I wanted to be one of those divers. I wanted to go out there and explore and dive with dolphins and whales and sharks and seals and big fish and coral reefs. And that was a dream of mine.
Er ist in Spanien aufgewachsen und hat vor allem im Sommer viel Zeit am Mittelmeer verbracht.
I was very lucky. I was able to go to the beach every single day. But I saw this amazing marine life that Cousteau showed us in his films. But when I went swimming in the Mediterranean, there was nothing. I never saw a shark, a dolphin, a sea turtle, a seal, a whale, not even a grouper. All I saw was little damselfish and sea urchins and a few algae. And I thought, wow, you know, I was born in a place that is poor. It's not like the exotic places that Cousteau is showing us, right?
Die totale Enttäuschung. Nichts lebte. Das Meer war ausgestorben. Eric Saller begann dennoch, Meeresbiologie zu studieren. Und eines Tages machte er während seiner Ausbildung einen Ausflug an die katalonische Küste. Dort hatte man ein paar Jahre zuvor ein Unterwasser-Naturschutzgebiet geschaffen.
And I still remember the first dive. I jump in and it was like diving in a Cousteau documentary. Because all of the fish that were missing from the sea of my childhood were there. I saw my first grouper. Schools of sea bream, sea bass, scorpion fish, octopus, there were even lobsters. Oh my God, this is incredible. This place is so special. And then I realized, wait, this place is not special. This place is protected.
Und als er später die Forschung aufgibt, erinnert sich der Enric Salo genau an das Erlebnis.
Genau, ihm wurde klar, dass das die große Herausforderung ist. Nicht die Folgen des Klimawandels theoretisch begreifen und ergründen fällt uns schwer, sondern umzudenken, unser Handeln zu ändern.
We have based our human prosperity in the destruction of the rest of life on the planet. But we have reached a point where the ocean will not be able to absorb more heat soon. The ocean is going to start releasing CO2 instead of capturing it. The soil that we have been abusing for centuries is not able to produce crops for us anymore. We are at the point where we realize that what we have done to the planet is now hitting us. Now we are eating the plastic that we have thrown away. So what has changed is the realization that we have a serious problem, and the problem is us, and that we need to change our ways.
Der Enric Salat sagt, wir haben ein ernsthaftes Problem und wir müssen das angehen. Wie will er genau etwas verändern?
Sein Rezept hat den Namen, eigentlich einen mega schönen Namen, wie ich finde. Pristine Seas nennt er sein Projekt, das heisst Unberührte Meer. Man nennt es auch noch anders, ein bisschen weniger romantisch, muss man sagen. MPA, das ist ein bisschen der technische Begriff. Marine Protected Area. Das sind so Naturschutzzonen, wie Naturschutzgebiete oder Nationalparks, kann man sagen. Einfach nicht an Land, sondern eben im Wasser oder unter Wasser. Und da gibt es ein paar Regeln, es ist ein bisschen unterschiedlich. Ganz zentrale Regeln sind zum Beispiel, dass nicht gefischt werden darf oder dass keine kommerzielle Schifffahrt erlaubt ist. Einfach so, dass das Meer zur Ruhe kommt. Der Enric Sala hat quasi im Alleingang schon 27 so geschützte Reservate geschaffen, auf der ganzen Welt etwa 6,6 Millionen Quadratkilometer. Das ist zweimal die Fläche von Indien. Oder anders gesagt, 8% der ganzen Ozeanfläche steht unterdessen dank dem Sala unter Schutz. Wobei man vielleicht muss sagen, wenn ich sage dank dem Sala, er ist der, der die Leute dazu bringt, aber er ist natürlich nicht der, der die Zone wirklich unter Schutz stellt. Das sind immer noch die Entscheidungsten oder Politiker und Politikerinnen von den Ländern, die die Meer grenzen. Und es soll sogar noch mehr werden als die 8%. Es gibt so ein 30 bis 2030 Ziel. Das heisst, 30% bis ins Jahr 2030 will man geschützt haben, was eher unrealistisch ist. Aber auch wenn man das nicht ganz erreicht, sagt der Enric Sala, dass jede Schutzzone, die man kreiert, natürlich einen Unterschied macht.
And so that's what we do with Pristine Seas. We help to establish these protected areas so marine life can thrive and provide all these benefits for us and for the rest of the life on the planet. And we know that if we protect places, marine life comes back spectacularly.
Was hat denn das konkret für einen Effekt, wenn man so eine Schutzzone einrichtet?
Also es gibt drei Effekte, die auch wissenschaftlich nachgewiesen worden sind. Erstens kehren viele Fisch- und Pflanzenarten zurück. Und zweitens breiten sich diese gesunden Gebiete immer weiter aus, auch über die Schutzzonen hinaus. Und drittens wird weniger CO2 freigesetzt, weil keine Schleppernetze mehr den Boden beschädigen dürfen.
Plus also, what gives me the most hope is what I have seen myself. The ability of the ocean, the power of the ocean to bounce back is short of miraculous.
Damit genau das passiert, damit die Naturschutzgebiete entstehen, ihr habt es gesagt, braucht es Staaten, die bereit sind, da mitzumachen. Also Teil von ihrem Meeresgebiet unter Schutz zu stellen. Wie schafft der Enric Sala das, die für diese Sache zu gewinnen?
Ja, ein bisschen gleich, wie er es mit uns geschafft hat im Gespräch. Er hat da irgendwie ganz eine gute Art, die ihm wirklich mitreisst und die ihm ein bisschen verstehen, um was ihm wirklich geht. Man merkt, er glaubt zwar an die transformative Kraft vom Staunen. Eben statt, dass er von den Schrecken vom Klimawandel redet, statt, dass er vor dem Klimawandel warnt, will er quasi die kindliche Begeisterung für die Natur wieder vorholen.
Yes, you know, everybody was a child at some point. And you can bring that child back. when you take people to nature, and we have done this when we have taken heads of state, heads of government, ministers underwater.
Und das macht er eben nicht nur mit uns, sondern er macht es auch mit Entscheidungsträgerinnen, mit Staatsoberhäuptern. Er lädt zu sich ein in sein U-Boot und er zeigt die Unterwasserwelt. Er hat uns gesagt, dass viele noch gar nie in so einem U-Boot waren, noch gar nie unter der Oberfläche vom Ozean.
When you take them in the submarine and they go down, it's like you take them to outer space. They see a world that they never imagined. And they know that their country has coral reefs and fish, whatever, but they have never seen it with their own eyes. People come out of the water saying, this has been the most transformative experience of my life.
Was spannend ist, Trainer Xala appelliert nicht nur an das innere Kind, sondern er appelliert schon an die erwachsene Seite, also an Kopf, an die wirtschaftlichen Interessen. Er zeigt auch auf, dass sich mit diesen Schutzzonen quasi ökonomische Grundlagen sichern lassen, also dass Wertschöpfung entsteht, zum Beispiel durch kommerziell genutzte Tauchgebiete.
Even if we are selfish, even if we only care about ourselves and not about other creatures, well, maybe this species is key for the stability of the biosphere, the stability of the living layer of the planet. So we better, you know, we need to be precautionary.
Es ist also eigentlich die Kombination. Er begeistert, er hat das Kind in uns an, aber er kommt dann auch noch mit den ökonomischen Argumenten, wo man natürlich irgendwie auch nicht ohne die auskommt auf der Welt heute. Und wir haben das selber gemerkt und es ist total nachvollziehbar aus unserer Sicht, dass anderen, dass Staatsoberhäupter auch so geht. Er ist so ein total überzeugender und wirklich auch ein bisschen so ein unnachgiebiger Typ.
So, there will always be a boulder to push up the hill. But hopefully, the hill will have eroded over time. So, or the boulder will be lighter, right? Hopefully. And, you know, to be very honest with you, sometimes it's very difficult. Very difficult because you see that you're pushing that boulder. And not only the boulder is heavy, but actually there are a lot of people who are pushing the boulder on the other side, but, you know, back down the hill. So, yes, but what's for us to do? For our own sake, we need to stop global warming and the destruction of nature. They can explain how to fix it, right? But that's it. You know, for our own sake, for the sake of our kids, for the survival of our kids and grandchildren, there's only one way forward: slowing down warming, stopping warming eventually, and making the planet more wilder.
Christoph Micke, wir haben jetzt über das Meer geredet, wo, um die Metapher nochmal zu brauchen, Fieber hat, wo zu warm ist. Ist das, was jetzt der Henry Xala macht, ist das jetzt sozusagen das Gegenmittel, das Medikament, das man da könnte nutzen?
Nein, und man darf sich da auch keine Illusionen machen. Das Meer wird deswegen nicht kühler werden. Es macht das Meer vielleicht ein bisschen resistenter. Und viele sagen auch, ja, das sind doch bedeutungslose Schritte. Xala sagt, naja, es sind Minischritte. Und sie führen wenigstens in die richtige Richtung. Und für uns blieb das Gefühl, und das darf man nicht unterschätzen, wenigstens einer, der auch Hoffnung hat.
Iri Widder und der Henry Xala haben ja so wie etwas gemeinsam. Die beiden wollen quasi so ein bisschen mit dem Paradies locken, statt mit der Apokalypse drohen, um schlussendlich das Verhalten der Menschen zu verändern. Was hat der Gedanke bei euch ausgelöst?
Ja, also mich hat die Begegnung mit den beiden tief beeindruckt, weil es mich daran erinnert hat, wie einfach es ist, schwarz zu sehen, zu resignieren, die Hoffnung zu verlieren. Aber auch, wie faul das ist. Also aufgeben fällt leicht, aber Hoffnung haben braucht eben Arbeit.
Mhm. Apropos, ihr recherchiert ja immer wieder zu so Klimathemen. Wir haben auch in der ersten Folge schon auf den Thwaites-Gletscher verwiesen. Ist in dieser Haltung von der Iri Widder und dem Henry Xala auch eine Botschaft für uns Journalistinnen und Journalisten verborgen?
Ja, aber schon, dass es komplizierter ist, je mehr dass man weiss. Das ist eine Erkenntnis, die wir jetzt nicht zuerst mal gemacht haben. Und auch, dass es sich lohnt, dran zu bleiben und das Gute zu suchen. Weil es jetzt hier auch wieder ganz konkret so gewesen, wenn man zu Klima im Ozean recherchiert oder zu Klimaveränderung im Ozean, dann sind Henry Xala und Iri Widder nicht die Ersten, die man auf sie stößt. Weil sie sind nicht die, die das Problem ansprechen. Und zuerst mal sucht man Leute, die einem von den Problemen erzählen. Sie zwei reden von Lösungen oder von Ideen, wie man die Probleme lösen könnte. Und die haben, bei uns ist es jetzt auch wieder so gewesen, dass wir eher später, eben eher durch das Gespräch mit anderen Forscherinnen und Forschern auf sie sind gestossen.
Ihr seid jetzt wahnsinnig tief in diese Materie eingestiegen. Das merkt man auch, wenn man euren Text liest, den ich an dieser Stelle auch noch mal sehr empfehlen kann.
Wenn ihr jetzt das nächste Mal am Meer steht, Christoph, du hast gesagt, du bist gerade zurück aus der Ferien, aber irgendwann wird das nächste Mal kommen. Mit welchem Gefühl schaut ihr jetzt auf das, was da vor euch liegt?
Ja, wir haben den Text quasi fertig geschrieben, während ich auf Sardinien in der Ferien war. Darum kann ich wirklich jetzt wirklich sagen, wie es dort war. Wenn man so, vor allem an einem ruhigen Tag aufs Meer schaut, hat man das Gefühl von so einer glatten Oberfläche. Da ist, es gibt nichts Ruhigeres als das Meer, was natürlich ein kompletter Trugschluss ist, vor allem so nach dem Text, nach dieser Recherche. Sondern ich habe darauf geschaut und sehe die Ruhe, sehe die Fläche, aber ich weiss, darunter passiert wahnsinnig viel und vor allem wahnsinnig viel, was sehr einen direkten Einfluss hat auf unser Leben auch an Land.
Seconds. 10, 9, 8, 7, ignition sequence started. All engines are started. We have ignition. 2, 1, 0. We have a liftoff. We have a liftoff and it's lighting up.
Am 7. Dezember 1972 machte sich die Apollo 17 auf den Weg zum Mond. Der bisher letzte bemannte Flug dorthin.
Okay, Gordo, we're out at 11,009. Okay, stand by for pitch over. Oh, are we coming in? Oh, baby.
Noch auf dem Weg zum Mond schaute ein Mitglied der Besatzung aus dem Fenster und sah die Erde, wie sie noch niemand je erblickt hatte. Der Astronaut nahm seine Kamera und machte schnell 4 Bilder.
Okay, Houston, the Challenger has landed. As I step off at the surface at Torres Litoral, we'd like to dedicate the first step of Apollo 17 to all those who made it possible. That's beautiful. This has got to be one of the most proud moments of my life, I guarantee you.
Als nach der Rückkehr die Fotos entwickelt wurden, konnten alle sehen, was der Astronaut aus 45.000 Kilometer Entfernung gesehen hatte. Inmitten des schwarzen Alls eine Kugel. Man erkennt sandfarbene Wüsten, grüne Wälder, weiße Wolken. Die vorherrschende Farbe aber ist blau. Das Blau der Ozeane. Es ist das Meer, das der Erde ihre Farbe gibt. Und ihren Namen. Der blaue Planet. Als Overview-Effekt wird das Phänomen bezeichnet, das die Astronauten erlebten, als sie die Erde vom Weltall aus sahen. Ein tiefes Gefühl der Demut angesichts der Erhabenheit, aber auch der Verletzlichkeit der Erde. Wir sind nur Besucher dieses Planeten. Uns braucht es auf der Erde nicht. Sie ist da, auch ohne uns. Aber wir nicht ohne sie.
Merci Christoph, merci Mika.
Dankeschön.
Danke Mirja.
Das war es, die Doppelfolge vom Podcast «Apropos». Die ganze Geschichte zum Ozean, die kann man auch lesen und ich empfehle das sehr im aktuellen Magazin vom letzten Wochenende und natürlich auch online beim Tagi und bei allen Tamedia-Titeln. Wer noch kein Abo hat für den Tagi, dann kann man eins testen. Alle Infos dazu findet man unter tagiabo.ch. Wenn ihr Fragen, Feedback oder Kritik habt zu diesem Podcast, dann schreibt uns auf podcasts@tamedia.ch oder wo auch immer ihr uns sonst kontaktieren wollt. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit Christoph Gertsch und mit Michael Krogerus. Und die Folge produziert hat Noah Fendt. Die nächste Folge von «Apropos» die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.
Ja, wenn man so rausschaut auf den stillen Ozean, auf den Pazifik, sieht das Meer ja wirklich auch sehr ruhig aus. Und man fragt sich, warum die allerersten Menschen, von denen es überhaupt Zeugnisse gibt, warum es sie aufs Meer hinaustrieb. Und es gibt zwei Antworten drauf. Das eine war halt diese intrinsische Neugier auf etwas anderes, auf etwas Fremdes. Und die andere Antwort ist die, dass es gar nicht so sehr darum ging, was man finden wollte, sondern wovor man weglief. Das ist schon erstaunlich, dass Menschen das sich getraut haben. Wenn man hier so rausschaut, es nimmt ja kein Ende, das Wasser. So.
das ist so ein Scheiß, dieses Podcasting.